Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Deutschlandfunk, der Tag.
Vor ein paar Jahren, da war es fast jeden Freitag richtig laut auf der Straße, wenn die Fridays for Future zum Klimastreik aufgerufen haben. Aber irgendwann hat das aufgehört. Da ging es dann auf einmal nur noch um die Klimakleber auf den deutschen Straßen. Und jetzt, eine knappe Woche vor der Europawahl, ruft Fridays for Future wieder dazu auf die Straße zu gehen. Und diesmal geht es auch nicht nur ums Klima.
Wenn wir eine Sache mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wissen, dann ist es das. Keine einzige dieser Krisen, egal wie groß sie sind, wird auch nur ein Funken besser, wenn wir den Laden hier, die EU, den Rechtsradikalen überlassen.
So der Aufruf von Luisa Neubauer. Wir wollen heute mal gucken, wie viel Power, wie viel Einfluss die Klimabewegung eigentlich noch hat, wie sie sich entwickelt hat und ob sie es tatsächlich schaffen kann, vor den Europawahlen das Thema Klima noch mal ein bisschen zu pushen. Weil man hat ja eher den Eindruck, dass einige Parteien da eher den Rückwärtsgang eingelegt haben und mit weniger als mit mehr Klimaschutz werben. Und dann kümmern wir uns natürlich noch um die große Nachricht aus der Nacht.
We are looking at count one. Guilty. Count two, guilty. Count three.
Das geht dann noch eine Weile so weiter, denn alle 12 Geschworenen waren sich einig und haben Donald Trump im Schweigegeldprozess in allen Punkten schuldig gesprochen. Damit ist er der erste Ex-US-Präsident, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Ja, und jetzt fragen wir uns, ändert das irgendwas im Wahlkampf? Das ist der Tag am 31. Mai 2024. Mein Name ist Josephine Schulz. Hi.
I did my job. We did our job.
Ich habe meinen Job gemacht, wir haben unseren Job gemacht. Viele Stimmen gibt es da draußen, aber die einzige, die zählt, ist die Stimme der Jury. Und die hat gesprochen.
Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der ist also hörbar zufrieden. Für ihn ist das ein großer Erfolg, dass Donald Trump nun der erste Ex-US-Präsident ist, der für eine Straftat verurteilt wurde. Die Geschworenen, die waren sich komplett einig und haben gesagt, in allen 34 Punkten schuldig. Es ging um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, die sagt, sie habe eine sexuelle Beziehung zu Trump gehabt, hat dann Geld bekommen, damit sie dazu im Wahlkampf nichts öffentlich sagt. Das selbst ist auch nicht strafbar, diese Schweigegeldzahlung, sondern der Vorwurf war, dass diese Gelder falsch verbucht und damit verschleiert wurden und auf diese Weise eben auch Einfluss auf den Wahlkampf damals genommen wurde. Was wir noch nicht kennen, das ist das Strafmaß. Das soll Anfang Mitte Juli bekannt gegeben werden. Und denkbar wäre tatsächlich auch eine Gefängnisstrafe, wo man sich dann natürlich schon fragt, könnte das echt passieren, dass Trump aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf macht oder sogar im Gefängnis zum Präsidenten gewählt wird. Das klingt total absurd. Markus Pindur kann uns ein bisschen helfen bei der Analyse. Er schaut für uns auf die Geschehnisse in den USA und auf den Wahlkampf dort. Hallo Markus.
Hallo Josephine.
Man blickt ja bei diesen ganzen Prozessen gegen Trump kaum noch durch. Also ich blicke da jedenfalls nicht mehr durch. Jetzt wurde er schuldig gesprochen, verurteilt in diesem Schweigegeldprozess in allen Punkten. Würdest du sagen, das ist jetzt mehr so ein Puzzleteil in diesem ganzen Gewirr juristischer Verfahren gegen Trump? Oder ist das jetzt wirklich so ein großer Paukenschlag? Hat man ja so ein bisschen den Eindruck, wenn man heute die Nachrichtenzeilen liest, ne?
Ja, das kommt drauf an, wie immer, wen man fragt. Also es ist einer von vier Prozessen, die gegen Trump laufen derzeit, das ist richtig. Insofern, ja, es ist ein Teil eines Puzzles. Andererseits ist es einfach präzedenzlos, also dass ein ehemaliger Präsident und jetziger Präsidentschaftskandidat verurteilt wird während seines Wahlkampfes. Das gab es noch nie und das ist tatsächlich etwas ganz Neues. Welche Wirkung das haben wird später auf die Wahl, das interessiert natürlich alle. Das können wir gleich noch erörtern.
Ich wollte gerade sagen, das interessiert uns natürlich auch. Das besprechen wir gleich noch. Ich wollte dich noch fragen, war das für dich eine Überraschung, dass das Urteil so schnell und ja auch so klar ausgefallen ist bei den ganzen Geschworenen? Also ich glaube, uns hat das hier im Aktuellen so ein bisschen kalt erwischt heute Nacht.
Nein, eigentlich nicht. Also da war ich mir relativ sicher, dass das Urteil relativ schnell und einmütig fallen würde. Denn in New York, gerade in Manhattan, Ich sag mal so, da hat Trump nicht viele Freunde.
Aber gerade wenn du das jetzt so ansprichst, das war ja ein Geschworenengericht, also Laien. Und die Republikaner sagen, das war kein faires Verfahren, wenn man dieses Argument mal einen Moment lang ernst nimmt. Weil du jetzt auch gesagt hast, Trump hat nicht viele Freunde in New York. Könnte da was dran sein, dass bei so einer Laienentscheidung dann vielleicht nicht komplett strikt nach juristischen Kriterien entschieden wird, sondern auch nach Meinung?
Das kann immer sein und das ist in einem Laiengericht, in einem geschworenen Gericht sozusagen eingebaut. Der Sinn und Zweck ist ja, dass man von seinen Peers, also den Gleichen, bewertet und im Zweifelsfall verurteilt wird oder eben nicht. Das ist der Sinn der Sache. Und natürlich ist es so, dass, ich sag mal so, dass in New York natürlich mehr Leute zu Hause sind, die zu den Demokraten neigen. Aber nichtsdestotrotz ist es kein unfaires Verfahren. Das ist ein ganz übliches Verfahren. Das ist dieses Gerichtssystem in den USA und dem muss sich Trump stellen, wie jeder andere auch.
Aber das heißt nicht, dass er da ein bisschen einen Punkt hat mit diesem, das ist
Nein.
eine politische Kampagne gegen ihn.
Nein, das behauptet er schon seit langem und das sei alles unfair und es sei eine Hexenjagd, den Begriff benutzt er gerne. Das ist auch der Grund, warum der Richter ihm gesagt hat, er dürfe einfach nicht ohne weiteres, außer auch außerhalb der Verhandlung, den Staatsanwalt oder das Gericht beschimpfen. Mhm. Also das hat er immer wieder gemacht, er hat das immer wieder von sich gewiesen und er kam natürlich jetzt auch aus dem Gerichtssaal raus und behauptete, er sei ein, Zitat, sehr unschuldiger Mann. Aber das ist kein unfaires Verfahren, es ist einfach ein normaler juristischer Prozess. Und dass das jetzt von der Republikanischen Partei und von vielen Republikanern als, wie soll ich sagen, als diese bekannte Hexenjagd gewertet wird, das macht einen schon ziemlich fassungslos und zeigt auch, wo die Republikanische Partei mittlerweile steht, nämlich ganz, ganz fest im Trump-Lager. Und da werden einfach auch mal Lügen in die Welt gesetzt und die Realität verdreht. Das muss man hier einfach mal in aller Offenheit sagen.
Nun hast du schon selber die große Frage angesprochen, die sich alle stellen. Welche Folgen hat das für den Wahlkampf? Rechtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja erstmal gar keine, oder? Also wir kennen das Strafmaß noch nicht, aber Gefängnis wäre denkbar. Selbst wenn er ins Gefängnis muss, kann er von da weiter kandidieren und könnte auch dort Präsident werden.
Könnte passieren, genau. Das ist, also dem sind keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, es ist präzedenzlos und viele politische Bräuche in den USA gründen eben auf Präzedenzfällen und auf stillschweigenden Übereinkommen. Es erscheint uns zunächst mal ziemlich undenkbar, dass jemand aus dem Gefängnis raus regiert. Es wäre aber möglich und man hat mit Trump schon vieles erlebt. Insofern will man das nicht ausschließen, aber ich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Ich glaube, Trump ist nicht vorbestraft. Das ist, er hat eine Falschbuchung vorgenommen. Je nachdem, wie man das auslegt, natürlich hat er gezielt auf die Wahlen 2016 mit dieser Falschbuchung, mit diesem Schweigegeld für einen Pornostar. Das ist ganz klar. Aber ob er dafür hinter Gitter muss, das wage ich doch zu bezweifeln, zumal auch die Möglichkeit einer Geldstrafe besteht.
Die rechtlichen Auswirkungen, das wäre das eine. Das andere ist natürlich jetzt die Auswirkungen auf die Wähler. Meinst du, bei diesen ganzen Verfahren, die es eh schon gibt gegen Trump, macht jetzt dieses eine Urteil für Menschen den Unterschied?
Das ist schwer zu sagen. Zunächst mal, weil ja im Prinzip bei den Wählern nur diejenigen Bundesstaaten wirklich relevant sind, die auf der Kippe stehen, die sogenannten Swing States. Das sind derzeit 8 Staaten, in denen es sehr knapp steht und den Umfragen zufolge wäre zwar die Mehrheit der Trump-Wähler völlig unbeeindruckt von seiner Verurteilung, also in Umfragen im Vorfeld dieses Urteils. 4% seiner Wähler sagen aber in einer Ipsos Reuters-Umfrage, sie würden ihn in diesem Fall nicht wählen. Mhm. Das käme bei diesen eng beieinander liegenden Umfrageergebnissen dann Biden zugute, denn der würde wieder laut Umfragen im Vorfeld zwischen 2 und 6 Prozentpunkten zulegen bei einer Verurteilung. Aber Alle diese Umfragen sind mit größter Vorsicht zu genießen. Und wir stehen auch 5 Monate vor der Wahl noch. Also wie die Wähler das zum Zeitpunkt der Wahl bewerten, ob das für sie überhaupt noch relevant ist, das weiß jetzt keiner. Das sind noch 5 Monate hin. Und bis dahin könnte es auch so gehen wie bisher bei jeder Kontroverse um Trump. Einen großen Teil der Wähler interessiert das bis dahin längst nicht mehr. Der eingebaute Skandal ist bei Trump Programm, eben nicht kein Ausschlusskriterium. Und außerdem muss man tatsächlich das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Verkündung des Strafmaßes, abwarten. Eine Geldstrafe hätte sicherlich geringere Wirkung auf die Wähler als eine Gefängnisstrafe, die ich wiederum für sehr unwahrscheinlich halte.
Der Sozialwissenschaftler und Sicherheitsexperte Michael Wertz hat heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview was ganz Interessantes, wie ich fand, gesagt, nämlich dass Umfragen zufolge das Top-Thema für die Menschen im Wahlkampf gar nicht die Wirtschaft ist, wie man ja vielleicht hätte denken können, sondern genau diese Frage, also wie steht man zur Demokratie, wie steht man zum Rechtsstaat und auch gerade so Freiheitsrechte wie Abtreibung zum Beispiel. Wenn das wirklich die großen Konfliktthemen sind, dann müsste das doch eigentlich den Demokraten in die Karten spielen, wenn Donald Trump jetzt noch mal mehr zeigt, wie er den Rechtsstaat ablehnt oder ignoriert oder sagt, das ist alles politisch.
Das hat man 2016 auch vermutet und trotzdem hat er die Wahl knapp gewonnen gegen Hillary Clinton. Das ist schwer zu bewerten. Es ist sowieso schwer zu bewerten, was den Wählern dann im Endeffekt wichtig ist. Das kommt sehr darauf an, welcher Wähler das ist, ob er links oder rechts von der Mitte steht und ob er bei den Republikanern zu den Never-Trumpern gehört. Die gibt es ja auch, wie zum Beispiel der ehemalige Gouverneur Larry Hogan in Maryland. Oder ob er tatsächlich sich den Trumpisten anschließt. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Bislang war die Faustregel immer so, dass man sagte, die einzig aussagekräftige Frage an die Wähler ist: Bist du der Ansicht, dass du besser dastehst heute als vor 4 Jahren? Das ist sehr subjektiv. Da kommen viele Faktoren ins Spiel. Und diese Frage eigentlich, an die muss man sich klammern. Und wie gesagt, Umfragen 5 Monate vor der Wahl sind nicht richtig aussagekräftig. Nationale Umfragen sind nicht richtig aussagekräftig. Wir haben es gesehen. Also Hillary Clinton hatte viel mehr Stimmen als Trump und hat trotzdem die Wahl verloren. Es kommt auf die Einzelstaaten an. Und die Umfragen in diesen Einzelstaaten wiederum, die sind sehr, sehr unzuverlässig.
Okay, dann Markus, würde ich mit dir an der Stelle gerne noch einen kleinen Themenschlenker machen, weil das heute auch ein super wichtiges Thema ist und zwar zu dem Sinneswandel sowohl bei der US-Regierung als auch bei der Bundesregierung mit Blick darauf, was die Ukraine mit westlichen Waffen machen darf, nämlich ob sie damit auch russisches Gebiet angreifen darf. Das war ja eigentlich vorher so eine rote Linie und jetzt hat zuerst die US-Regierung und dann danach heute auch die Bundesregierung da ihre Meinung geändert. Warum? Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel?
Na, was Biden anbelangt, da kamen mehrere Faktoren ins Spiel. Man hat die Regeln angepasst, das hat Blinken so gesagt. Wir passen immer wieder die Regeln und unsere Verhalten an den Verlauf auch des Krieges. Das ist die seit Wochen anhaltende russische Bombardierung der Großstadt Kharkiv, die nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt. Und das heißt, die russischen Angriffe werden von Stützpunkten kurz hinter der Grenze geführt. Und bislang sahen die Abkommen mit den Unterstützern der Ukraine vor, dass die Ukraine mit der weitreichenden Raketenartillerie nicht die Depots, Flugplätze und Nachschublinien auf russischem Gebiet beschießen durfte. Und das ist jetzt vorbei. Kharkiv ist ein großer Grund. Das hat auch zum Sinneswandel geführt. Übrigens waren es nicht alle NATO-Staaten, die diese Regeln hatten. Briten und Polen haben das ausdrücklich nicht gemacht. Und man muss auch sagen, völkerrechtlich ist es ganz klar, dass die Ukraine das darf, um sich zu verteidigen.
Hat sie ja bisher auch schon gemacht, aber dann eben mit
Drohnen.
Genau, mit eigenen Drohnen oder nicht mit denen aus USA und Deutschland zum Beispiel. Wenn das jetzt aber so ist, wie jetzt viele argumentieren, dass um die Menschen in der Ukraine effektiv zu schützen, man diese Angriffe auch hinter der Grenzlinie braucht, warum dann diese, so habe ich das verstanden, Einschränkung auf die Region Kharkiv? Also nur da dürfen sie das ja jetzt machen mit westlichen Waffen, ne? Warum diese Einschränkung?
Also ich sag's mal so, vielleicht wollten da nicht alle richtig mitziehen. Da habe ich auch unseren Bundeskanzler im Verdacht. Das ist aber jetzt ein Präzedenzfall. Also wenn man das in Kharkiv macht, dann stellt sich die Frage, ob man das nicht auch in anderen Gegenden machen kann. Man will natürlich nicht, dass die Ukrainer jetzt russische Großstädte ihrerseits beschießen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ich glaube nicht, dass sich das auf die Grenze zu Kharkiv bei Kharkiv beschränken wird auf die Dauer. Das ist jetzt vorbei, glaube ich. Das war ein großes Problem für die Ukraine. Die Flugzeuge, die die berüchtigten Gleitbomben abwerfen, die mussten bislang kaum die Grenze überqueren, um diese Bomben eben in ihre Bahn zu schleudern. Und jetzt kann die ukrainische Flugabwehr, so sie denn vorhanden ist, muss man auch dazu sagen, die angreifenden russischen Flugzeuge auch über russischem Territorium abschießen. Und das hat sich seit mehreren Wochen angekündigt. Und es ist jetzt eigentlich auch, ich sag mal, so wenig einleuchtend, dass das nicht auf andere Gegenden dann auch ausgedehnt wird.
Also ich verstehe dich jetzt so, du findest das eigentlich nur logisch, nur folgerichtig. Aber im Grunde an der Eskalationsgefahr, die man vorher immer als Argument angeführt hat, vor allem Olaf Scholz, da hat sich doch eigentlich gar nichts geändert, oder?
Nein.
Also Russland bleibt Atommacht und diese Eskalationsgefahr ist doch jetzt keine andere, als sie das vor 3 Monaten war.
Nein. Das ist Olaf Scholz, der ständig für sich selbst rote Linien zieht. Das hat ja auch der französische Präsident Macron gesagt, der mittlerweile zu ganz anderen Schlüssen gekommen ist in den letzten 2 Jahren. Der sagt, wir dürfen gegenüber einem Gegner, der überhaupt keine Grenzen sieht, der völlig skrupellos vorgeht, der zivile Infrastruktur zusammenschießt, der Zivilisten ermorden lässt durch seine Truppen, wie wir es in Bucha gesehen haben. Also einem solchen Gegner gegenüber dürfen wir gar keine roten Linien ziehen, weil die ihn nur ermutigen, dann weiterzugehen und weiterhin auch den Krieg so zu eskalieren, wie er es für nötig hält.
Aber meinst du, man hat sich mit dem Szenario auseinandergesetzt? Was passiert, wenn jetzt mit diesen Waffen, weiß ich nicht, absichtlich oder unabsichtlich eine große Zahl russischer Zivilisten getötet wird? Was passiert dann? Dann ist doch eigentlich genau das der Fall, was Olaf Scholz immer ausschließen wollte, dass die NATO dann als direkte Kriegspartei wahrgenommen wird durch ihre Waffen.
Nee? Nein. Okay. Das wäre nicht der Fall, ganz einfach. Also solange die Ukraine sich verteidigt und das angegriffene Land ist, muss man ganz klar sagen, und solange die Ukraine zu großen Teilen besetzt wird von russischen Truppen, kann die Ukraine auch militärische Einrichtungen beschießen. Wenn dabei Zivilisten zu Schaden kommen, dann sind das sogenannte Kollateralschäden. Das ist ein beschönigendes Wort, ich weiß. Es sind aber Zivilisten, die dann ums Leben kommen könnten. Aber das ist kein völkerrechtlicher Kriegsgrund.
Wer sich das noch nicht dick in den Kalender eingetragen hat, unbedingt nachholen. Am nächsten Wochenende, am 9. Juni, ist Europawahl. Und wenn wir uns mal zurückerinnern an die letzte Europawahl vor 5 Jahren, da war noch nichts mit Krieg in Europa, nichts mit Inflation. Da war Klima das ganz große Thema. Das hat den Grünen damals auch einen großen Stimmenerfolg beschert und wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Green Deal das große Projekt der EU-Kommission geworden ist. So, jetzt spulen wir wieder 5 Jahre vor ins Heute. Und da muss man sagen, da sieht's doch anders aus. Da geht's in Sachen EU um Sicherheitspolitik, um Flüchtlingspolitik. Da werben einige Parteien eher mit dem Gegenteil von Klimaschutz und sagen, der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zum Beispiel, das war ein Fehler. Wir haben dazu heute Morgen mit Carla Remsma von Fridays for Future gesprochen und die erklärt sich diesen Themenwandel so.
Wir erleben gerade eine Zeit von riesigen und multiplen Krisen, angefangen mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dann der darauf folgenden Inflation, der Energiekrise. Und das ist natürlich total normal und richtig, dass Menschen sich dann auch um genau diese Umstände eben Sorgen machen. Das sind ja alles Themen, die wir natürlich ernst nehmen müssen und wo wir auch sagen, das geht für uns auch nur zusammen. Wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann geht es um konsequenten Klimaschutz, der unsere Lebensgrundlagen schützt, der aber eben auch so sozial gerecht ist, dass es nicht auf die Kosten von denjenigen Menschen mit geringem Einkommen in kleinen Wohnungen etc. geht.
Für heute hat Fridays for Future wieder aufgerufen für Demos in ungefähr 100 Orten deutschlandweit. Heißt das jetzt, die Klimabewegung ist wieder da oder war vielleicht gar nicht weg, auch wenn es nicht mehr so laut um sie war in den letzten Jahren? Und kann sie vor den Wahlen in ihrem Sinne noch was reißen oder muss man doch feststellen, naja, das Klimathema, Damit gewinnt man zurzeit keinen Blumentopf. Um das zu besprechen, habe ich mir Dieter Rucht an die Seite geholt. Er ist emeritierter Professor für Soziologie und seit Jahren ein Experte in der Forschung zu Protest und Zivilgesellschaft. Herr Rucht, solche Klimademos kurz vor der Europawahl, kann Fridays for Future damit die Stimmung vor der Wahl oder den Wahlkampf noch maßgeblich beeinflussen?
Schwer zu beurteilen, aber ich bin eher zögerlich. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Thema ist für die Wahlen und ich glaube auch nicht, dass Demonstrationen, die ja wahrscheinlich nicht so groß ausfallen werden, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, dass diese Demonstrationen da bei Wählern irgendeinen Ausschlag geben werden.
Aber warum ist das so? Weil bei der letzten EU-Wahl, das war ja genau die Zeit, wo Fridays for Future groß geworden ist, wo fast jede Woche wir diese riesigen Massendemos gesehen haben, ne? Damals war das ja zu großen Teilen, würde ich sagen, deren Einfluss, dass Klimapolitik dann bei der Wahl eben so eine große Rolle gespielt hat, auch dass die Grünen so gepusht wurden und dass dann eben auch nach der Wahl in der EU Klimapolitik wirklich erstmal das zentrale große Projekt geworden ist, oder?
Ja, also damals war eben Fridays for Future neu. Da gab es auch einen gewissen Neugier- und Aufmerksamkeitsfaktor, von dem sie jetzt nicht mehr profitieren können. Es gab auch nicht so große Themenkonkurrenzen, wie das derzeit der Fall ist. Das heißt, man konnte eigentlich dieses Thema Klimaschutz besetzen und musste sich nicht zeitgleich mit Kriegen, mit Inflation und mit vielen anderen Themen noch rumschlagen.
Aber heißt das, dass Klimaschutz vielleicht wirklich so ein Stück weit, weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, aber Schönwetterthema ist und wenn dann akute Krisen auftauchen oder jedenfalls Krisen, die sich für die Menschen erstmal akuter anfühlen, dann kommt man mit dem Klimathema einfach nicht dagegen an?
In der Tendenz ja. Es bleibt ein Jahrhundertthema. Also ich glaube, wir werden uns noch in Jahrzehnten damit beschäftigen müssen. Aber das kann nicht ständig an der Spitze der Tagesordnung stehen, sowohl was die Leute in ihrem Alltag betrifft, als auch die Politik betrifft. Also was steht an, was ist zu entscheiden? Und da haben sich jetzt eben andere Themen deutlich in den Vordergrund geschoben. Das zeigt sich auch, wenn man die Leute nach den bewegendsten aktuellen Problemen fragt. Also da ist der Klimaschutz durchaus noch vorhanden und präsent. Er rangiert dann hier an dritter, vierter Stelle. Aber das war eben früher, vor 2, 3 Jahren noch anders.
Aber weil die anderen Themen jetzt wirklich einfach drängender sind, oder kann man auch sagen, die Klimabewegung hat sich vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen zu Tode gesiegt, in dem Sinne, dass vieles, was die Ampel gemacht hat, ja wirklich mit Klimaschutz zu tun hatte und jetzt die Stimmung in der Bevölkerung eher umgeschlagen ist im Sinne von, reicht jetzt auch mal, war ein bisschen viel Klima, ein bisschen viele Zumutungen.
Zum Tode gesiegt würde ich nicht sagen. Das hieß ja, dass die weitreichenden Forderungen dann auch konsequent umgesetzt worden wären. Das ist ja nicht der Fall. Also es wird ja auch immer angemahnt, dass die Politik zu langsam ist, zu zögerlich ist. Also nicht zu Tode gesiegt, aber es ist eben so, dass sich das Thema so ein bisschen totläuft. Das heißt, man hat alle diese Forderungen, die Aktionen schon x-mal gesehen. Und dann ist es so, dass die Leute halt eher auf was Neues, was Aufregendes schauen, was Spektakuläres. Und das kann zurzeit auch Fridays for Future nicht bieten. Das heißt, die Größenordnung der Demonstration, der Spitzenwert wurde ja im September 2019 erzielt mit zumindest angeblich 1,4 Millionen, die in Deutschland an diesem globalen Aktionstag auf die Straße gegangen sind. Also diese Größenordnung ist kaum mehr zu erreichen. Das hat sich auch schon Monate danach gezeigt, wo, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur noch die Hälfte dieser Menschenmenge dann mobilisierbar war. Und das hat in der Folge noch weiter abgenommen.
Aber wenn Sie sagen, dieses Neue, dieses Aufregende kann Fridays for Future jetzt nicht bieten, das bieten ja eigentlich im Umkehrschluss sozusagen die Bauern auch nicht. Und auch auf deren Demos sind jetzt keine 100.000 Menschen, sondern eher weniger. Und trotzdem schaffen die es, tatsächlich politische Erfolge zu verbuchen und die Agenda zu dominieren.
Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass hier der Störfaktor auch zu Buche schlägt. Also wenn man eine große Massendemonstration mit vielen Kindern, Luftballons etc. macht, dann wird es zwar durchaus berichtet, aber es stört auch wenige Leute. Ja, man kann es sozusagen an sich beiziehen lassen, ohne dass da die Emotionen hochkochen. Wenn die Traktoren auffahren oder wenn die Klimakleber da auf der Straße sitzen oder Museen da besucht werden und irgendwelche Gemälde da besudelt, beschmiert werden, dann ist der Empörungsfaktor, eben der Aufregungsfaktor eben sehr hoch. Darüber wird berichtet. Die Leute nehmen dazu auch emotional Stellung und das ist eben bei so einer gewöhnlichen, in Anführungszeichen, Demonstrationen nicht mehr der Fall.
Das, was Sie jetzt sagen, hieße ja eigentlich, dass diese Radikalisierung in Teilen der Klimabewegung durch die letzte Generation, wo viele sagen, das hat dem Anliegen des Klimaschutzes eigentlich geschadet, weil das die Bevölkerung so gestört hat, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass das eigentlich die viel effektiveren Proteste waren, als jetzt mit 10.000, 15.000 Leuten nochmal auf die Straße zu gehen.
Also was die Medienaufmerksamkeit angeht, ja, das haben diese Proteste, also die regelbrechenden Proteste geschafft, eine hohe Aufmerksamkeit zu generieren. Aber auch das nutzt sich über Zeit hinweg ebenso ab, wie sich eben diese fröhlichen Massendemonstrationen abnutzen. Das heißt, man kann nicht durch die ständige Wiederholung des Gleichen das Thema am Laufen halten, muss sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und das fällt zunehmend schwer, weil eigentlich das Aktionsrepertoire jetzt im breiteren Feld der Klimaschutzbewegung ziemlich ausgereizt ist. Und das sieht man auch daran, dass zunehmend interne Diskussionen und auch Kontroversen aufkommen, sodass sich jetzt auch da kleinere Lager bilden. Das wird offen jetzt nicht so ausgetragen, aber es ist schon klar, insbesondere auch bei der letzten Generation, dass da einzelne Leute abspringen oder erheblichen Widerspruch anmelden zu dem, was da nach außen hin jeweils angesagt wird.
Inwiefern?
Naja, es gibt Leute, die sagen, es hat keinen Sinn jetzt einfach mit diesen Klebeaktionen weiterzumachen. Wir bringen immer mehr Leute gegen uns auf. Wir wollen ja die Leute hinter uns bringen und nicht gegen uns aufstellen lassen. Und diese Debatten laufen und es ist dann eben auch die Suche, wenn wir jetzt schon alles durchprobiert haben, was bleibt uns denn da noch an Möglichkeiten? Und eine Möglichkeit ist eben auch, und das ist eine ganz konventionelle, dass Gruppen, die zunächst außerparlamentarisch aktiv sind, nun auch sozusagen sich als Parteien oder als Wählerlisten formieren und dann jetzt zum Beispiel auch bei der Europawahl antreten.
Und würden Sie sagen, das ist eine Strategie, die Aussicht auf Erfolg hat? Wir haben jetzt bei der Europawahl durchaus, eben Sie haben es angesprochen, die letzte Generation tritt an, dann gibt es die Klimaliste, es gibt diversere Kleinstparteien, die mit dem Thema Klimaschutz werben. Und auch bei Fridays for Future hat man ja so eine gewisse Professionalisierung gesehen, ne? Dass die Sprecherinnen, die sitzen in den Talkshows, sind sozusagen Teil dieses Politikbetriebs. Ist das die sinnvolle Strategie?
Ich glaube, man sollte nicht auf eine Strategie setzen, sondern die Stärke von Bewegungen liegt oft darin, dass sie mehrere und durchaus unterschiedliche Strategien oder auch Taktiken miteinander verknüpfen. Und das geschieht zum Teil auch arbeitsteilig. Also nicht jede Gruppe muss alles zugleich bedienen, also die ganze Klaviatur beherrschen, sondern das kann in einer ausgesprochenen Arbeitsteilung eben auch passieren. Das heißt, die einen sind dann eher zuständig für die Massenkundgebungen, wo eher Freundlichkeit und Fröhlichkeit angesagt ist. Und das ist immer noch Fridays for Future, wenn man von der Anfangsphase dieses sogenannten Schulstreiks einmal absieht. Und die eher härteren Maßnahmen, die bleiben dann der letzten Generation Extinction Rebellion vorbehalten. Wir haben aber auch schon gesehen, dass es zu ersten Anschlägen kommt. Das heißt, es könnte es auch sein, dass sich hier eine kleinere Gruppe, vielleicht auch nur wenige Einzelpersonen rauskristallisieren, die sich darauf spezialisieren, dass sie eben diesen Rahmen von zivilem Ungehorsam verlassen und darüber hinausgehen.
Sie haben jetzt auch schon interne Unstimmigkeiten angesprochen. Ich würde das mal noch ein Stück weit weiterdrehen, weil es gab ja auch durchaus Konflikte zwischen der deutschen und der internationalen Bewegung jetzt gerade bei Fridays for Future, ja, weil sich die internationale Bewegung auch sehr stark jetzt in der Palästina-Solidarität engagiert oder in Anti-Israel-Protesten. Wie sehr hat das der Klimabewegung hier möglicherweise geschadet, dieses Thema?
International gesehen, glaube ich, ist es natürlich schädlich, wenn sich eine Gruppierung, eine Organisation, eine Bewegung nicht nur reibt und diskutiert, sondern auch nahezu spaltet. Aber mit Blick auf Deutschland ist es doch eine Sondersituation. Also Fridays for Future, die deutsche Sektion, hat ja da sich gegen den Mainstream innerhalb der weltweiten Gruppierung verhalten. Es gab ja auch direkten Widerspruch zu dem, was Greta Thunberg da gesagt und getan hat. Und das hat eigentlich eher der deutschen Sektion und mit Blick auf das deutsche Publikum wohlgemerkt gut getan. Das heißt, hätten die eine ähnliche Haltung wie die internationale Sektion eingenommen, dann glaube ich, hätte es sehr viel Gegenwind gegeben. Das hat aber so nicht stattgefunden und viele Leute loben ja geradezu Fridays for Future für diese Haltung, die ja von dem Mainstream der gleichen Organisation abweicht.
Jetzt bei diesen Demos heute, da geht es ja auch nicht nur um Klimapolitik, sondern auch allgemein um die Verteidigung der Demokratie, um Engagement gegen Rechtsextremismus. Ist das sinnvoll? Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie diese Nahostfrage, noch ein weiteres Großthema sozusagen mit zu adressieren, weil man damit dann noch mehr Menschen anspricht als nur die Klimabubble? Oder wird es dann irgendwann auch beliebig, wenn man für alles Mögliche auf die Straße geht?
Also wenn man Themen einfach einsammelt und versucht, da sozusagen mit einem möglichst breiten Katalog aufzuwarten, so eine Art Bauchladenmodell, wo man dann vieles im Angebot hält, das, glaube ich, tut einer Bewegung nicht gut. Andererseits ist es aber auch so, dass bestimmte Themen, dazu gehört auch der Klimaschutz, eingebettet sind in einen größeren Rahmen. Und dazu gehören auch die demokratischen Freiheiten, dazu gehören auch die Gruppen, dass man die im Blick nimmt, die eben die Notwendigkeit des Klimaschutzes leugnen und diesen Gruppierungen die Legitimität absprechen. Das geschieht ja auch von rechter Seite insbesondere. Also wenn man dann ausgehend von dem Klimathema den Horizont öffnet und sagt, wir sind nicht nur Klimaschützerinnen, sondern wir sind Demokraten und wir stellen uns gegen Antidemokraten, dann glaube ich, ist es eine gute und sinnvolle Entwicklung.
Ich wollte gerne mit Ihnen nochmal auf die Jugend im Speziellen gucken, weil Sie jetzt auch am Anfang schon gesagt haben, ja, das Klimathema hat gerade wirklich keine Konjunktur. Zeigt sich auch im EU-Wahlkampf gerade, dass vielleicht einige Parteien das Gefühl haben, damit ist gerade kein Blumentopf zu gewinnen. Und vor einer Weile gab es ja diese Jugendstudie zur Einstellung von Jugendlichen, wo eben auch ein Befund war, das ist nicht mehr unter den Top 3 Prioritäten der Jugend. Und im Gegenteil, da gibt es vielleicht auch so ein Stück weit eine Bewegung nach rechts oder zumindest gibt es mehr junge Leute, die sich von Rechtspopulismus angezogen fühlen. Hat sich da Ihrer Meinung nach in der Jugend vielleicht mittlerweile auch so eine Art Gegenbewegung oder Polarisierung gebildet in dem Sinne, dass das Rebellische vielleicht heute mehr darin besteht, gegen einen vermeintlich grünen, progressiven Mainstream zu sein, oder wäre das übertrieben?
Ich würde nicht von Gegenbewegung sprechen, aber individuell, wenn man das auf die Einzelperson bezieht, gibt es Verschiebungen. Es gibt ja auch Befragungen mit Blick auf die jüngeren Generationen, inwieweit sie da zu Rechtstendenzen aufweisen, und das hat sich eben auch in Umfragen gezeigt. Aber es ist nicht so, dass diese Leute sich jetzt da kompakt als eine rechte Jugendbewegung oder Antiklimabewegung formieren würden. Das heißt, sie sind dann beeinflusst durch diese Themen. Das drückt sich vielleicht auch im Wahlverhalten aus, auch in Sympathien für die AfD. Aber es ist nicht so, dass hätten wir hier ein Wechselspiel von Bewegung und Gegenbewegung. Jedenfalls nicht auf der Ebene von Jugendmobilisierung.
Herr Rucht, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Bitte schön, gerne, ja.
Für heute, den 31. Mai, sind wir am Ende. Wir hören uns wieder im Juni, nämlich am Montag. Dann bin ich auch wieder da. Josephine Schulz ist mein Name. Und bis dahin erstmal ein schönes Wochenende allerseits. Tschüss.